This is Headline.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Retro-Wrestlings. Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ich stelle mich ganz kurz mal vor. Mein Name ist Olaf Bleich, meines Zeichens freier Journalist, Redakteur, Mädchen für alles und natürlich auch Wrestling-Fan seit über 25 Jahren. Und genau darum geht es heute, nämlich um die Vergangenheit des Wrestlings. Wie sind meine Anfänge im Wrestling und wie sind vor allem die ersten Erinnerungen meiner Gäste an das Pro-Wrestling? Und heute begrüße ich zum einen den Flo, der jetzt hier letzten Mal ja schon dabei war. Guten Tag, Flo.
Wunderschönen guten Tag.
Und den Christian von Gamesfeld. Christian, stell dich mal ganz kurz vor und ab dann nenne ich dich auch wieder Kuro, wie sonst auch.
Ja, okay. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Christian Kurowski. Ich bin leitender Redakteur bei Gamesfeld, das heißt, ich spiele nicht mehr so viele Videospiele wie vor noch ein paar Jahren und muss stattdessen Leute koordinieren, die dann Videospiele spielen und dann Kram darüber schreiben.
Wie mich zum Beispiel.
Ja, das ist so Pi mal Daumen mein Job. Ja, mehr gibt's nicht zu erzählen. Also tatsächlich, ich schreibe über Videospiele, ich spiele Videospiele und ich scheuche Menschen an, dass sie halt Videospiele spielen und darüber schreiben.
Das klingt doch ganz hervorragend. Wir sind ja alle sehr videospielaffin, aber natürlich auch ganz furchtbar in love with Pro Wrestling. Meine Wrestling-Affinität geht ja einige Jahre zurück und da frage ich doch gleich mal den Kuro als Neuling hier in der Runde. Wie sieht denn das bei dir aus? Wann hast du denn angefangen mit Wrestling und was ist so deine erste Erinnerung?
Mittlerweile meine erste Erinnerung an Wrestling ist, dass ich bei meinen Großeltern war und mich sehr darauf gefreut habe, dass ich da Wrestling gucken konnte. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Sender es wirklich war. Ich glaube, es war zwischenzeitlich das deutsche Sportfernsehen. Und ich saß dann vor dem Fernseher und habe mich mega gefreut. Und dann kam halt einfach nur unten so die Einblendung, ja, aus programmtechnischen Gründen läuft jetzt hier die aktuelle Sendung weiter. Wrestling fällt aus.
Im deutschen Sportfernsehen kamen doch dann normalerweise sexy Sportclips, oder?
Ich war halt wirklich ein kleiner Knirps zu dem Zeitpunkt. Es war halt so irgendwann Mitte der 90er, Anfang Mitte der 90er. Und das hat mir tatsächlich mein Herz gebrochen, zumindest an diesem Tag. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile schon verheilt ist. Meine Wrestling-Erfahrung, also ich bin halt ein Kind der 90er. Ich war halt oft bei meinem Cousin, der so mittlerweile für mich ist wie mein Bruder. Und der war halt auch riesiger Wrestling-Fan. Und der hatte vor allen Dingen immer die ganzen WWF-Action-Figuren. Und vor allen Dingen, was noch viel wichtiger ist, den Ring. Und ich glaube, ich kam darüber dann zum auch Wrestling gucken, weil wir halt mit den Figuren gespielt haben. Er hatte halt so ziemlich alle. Und ich habe mir halt irgendwann die coolsten rausgesucht. Ne? Natürlich Hulk Hogan, Ultimate Warrior und so. Und dann habe ich die auf einmal im Fernsehen gesehen. Und das war dann so, wow, das gibt's ja auch in echt. Das sind ja nicht nur Actionfiguren. Sehr absurd.
Und weißt du noch den ersten Kampf, den du damals gesehen hast?
Boah, den ersten Kampf, den ich gesehen habe.
Also was ist, wenn also bei mir ist es so, ich habe ein ganz klares Bild vor Augen. Also ich weiß, ich kann mich noch genau daran erinnern, als, ja, ich muss ja 10 oder so, 8 oder 10 gewesen sein. Bei mir ist die größte Erinnerung ist zum einen an Hulk Hogan gegen Andre the Giant, kann ich mich noch erinnern. Das war WrestleMania 3, da war ich,
Gott.
Da müsste ich 7 gewesen sein oder so. Da kann ich mich ja nur daran erinnern, dass ich das irgendwie so beim Zu-Bett-Gehen so mit einem Blick in das Kabuff meines Vaters irgendwie so gesehen habe, der sich das damals angeschaut hat, und die wirklich größere Erinnerung und auch an den Kampf, da ist Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan bei WrestleMania 6. Das ist halt so die prägende Erinnerung für mich, da hat mich damals mein Bruder zugebracht. Und deswegen frage ich dich auch nochmal, Kuro, also der erste Kampf, was war das so? Was ist die erste reale, in Anführungsstrichen, Fernseherinnerung?
Meine erste reale Fernseherinnerung, ich glaube, die kommt tatsächlich ein bisschen später, weil mittlerweile hat man sich ja so die ganzen Klassiker auch angeschaut. Ich kann, also die prägendste oder die greifendste Erinnerung, die ich habe, ist, glaube ich, tatsächlich eher dann WCW gewesen. Ich war halt in meiner Kindheit eher so der WCW-Verfechter. Und ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dadurch, dass mein Vater halt Pay-TV hatte, habe ich mir auch immer schön die Pay-TVs auf Kassette aufgenommen. Und ich habe mir dann auch immer auf den Kassetten so halt so schöne Cover gemalt. Unter anderem zum Halloween Havoc 99. Was wahrscheinlich so unterm Strich so der mega langweiligste Pay-Per-View war. Aber das war so, glaube ich, das ist, glaube ich, so mein prägendster Moment gewesen, weil ich halt einfach, das war so die Kassette, die ich auch noch nach vielen Jahren hatte, wo ich halt selbst halt so die bemalt habe. Und ich glaube, das, ich glaube, Halloween Havoc 99, ich kann mich noch dran erinnern, da kann ich mich halt auch noch so dran erinnern, das war halt, da war, glaube ich, Sting Champion und hat halt gesagt, so, ja, ey, hier, ich kämpfe, Hogan, komm raus, kämpfe. Und er kam nicht. Und dann hat halt Sting gesagt, so, ja, wenn keiner kommt, dann fordere ich jeden heraus, jeder hinten im Backstage-Bereich, ne? Ich will heute Abend kämpfen. Kam dann später wieder. Und wer kam raus? Goldberg. Und dann war es, glaube ich, auch relativ. Der hatte, glaube ich, auch einen Kampf vorher noch und dann kam er einfach nochmal raus und hat halt einfach auch Sting platt gemacht und war Champion. Und ich war der größte Sting-Fan und es hat mir auch dann wieder das Herz gebrochen. Also es war schon das zweite Mal gebrochen.
Oh. Wie sieht es bei dir aus, Flo?
Nee, tatsächlich kann ich leider nicht auf so eine großartige Vergangenheit des Wrestling-Schauens wie Kuro oder du einfach zurückschauen. Bei mir ist es tatsächlich relativ früh. Und zwar, das Lustige ist dadurch, dass der Kuro jetzt hier mit im Podcast sitzt. Und zwar hat Kuro mir wirklich eigentlich relativ viele Matches gezeigt, als ich auch bei Games World gearbeitet habe. Das hat angefangen von dem Cena. Ich glaube, das erste richtige aktive Match, wo ich wirklich von Anfang bis Ende geschaut habe, war, glaube ich, Money in the Bank 2011, Cena gegen CM Punk war das, glaube ich,
Ja, es war
wenn ich mich
Cena
nicht
gegen
irren
Punk,
soll.
ja.
Das wird sogar allgemein heutzutage als Five-Star-Match tituliert oder bezeichnet. Und das war, glaube ich, wirklich das allererste Match, was ich wirklich vollkommen geschaut habe. Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass ich in den 90ern so am Rande mitbekommen habe, dass es so einen Film gibt, The Crow.
Ja.
So ein Typ, der halt angemalt war im Gesicht. Und irgendwann habe ich mal durchs Fernsehen gesappt und aufgrund irgendeiner Programmumstellung stand dann halt so ein Ring und dann stand dann so ein Typ, der angemalt war wie halt The Crow im Ring. Und das hat mich dann so sehr beeindruckt, dass tatsächlich wirklich, glaube ich, die früheste Wrestling-Erfahrung, also klar, von Hogan habe ich immer schon mal wieder was gehört, habe ihn nie wirklich gesehen, aber wirklich die erste Erfahrung war halt Sting.
Das erste Video, das ich dir gezeigt habe, als du bei Games World gearbeitet hast, war 1998 Hell in a Cell.
Ja,
Mankind gegen
stimmt.
Undertaker.
Mankind gegen Undertaker, das war das erste, was ich gesehen habe. Ich meine, das war das erste volle, also von den normalen Matches, weil das war ja kein normales Match.
Du hast dir
Das war
dann
ja.
nicht dieses Match komplett angeschaut?
Ich hab leider kein komplettes Match gefunden gehabt.
Das.
Ich glaube,
Entschuldigung?
ich glaube, ich habe nur die expliziten Szenen gesehen.
Oh, du bist auch echt eine
Ja,
Enttäuschung.
mittlerweile habe ich es gesehen, Kuro. Also
Ja,
mittlerweile habe ich es ja
mittlerweile.
gesehen.
Stattdessen das
Flo?
erste Match, ja, John Cena.
Hey, also Cena gegen Punk war cool, aber da war halt noch viel mehr dahinter gestanden. Nee, tatsächlich, wie gesagt, es war Sting, den ich dann im Ring gesehen habe. Und dann war es ein TLC-Match. Tatsächlich. Das war wirklich dann ein Tables, Ladders and Chair Match, das erste, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich weiß nur, dass irgendwelche Leute auf irgendwelchen Leitern rumgesprungen sind.
Ich hoffe für dich stark, dass es das TLC-Match zwischen den Hardy Boys, den Dudley Boys und Edge und Christian war. Weil sonst
Also,
komisch vorbei.
ich weiß es, du kannst, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es
Das
dir
war
echt nicht
auch
sagen.
gut. Dann war es garantiert nicht das TLC-Match,
Ich
weil das hat einen weggeblasen einfach.
Ja.
weiß nur auf jeden Fall, dass irgendjemand rumgeblutet hat, aber das war's. Und ich weiß nicht, wer da was gewonnen hat. Auf jeden Fall war das erste Match, was ich halt wirklich mich daran erinnern kann, aktiv, war wirklich ein TLC-Match. Aber ich weiß nicht, ob es halt ein Pay-per-view war oder ob es wirklich nur ein Event, also halt ein normales Match in irgendeinem Ding war, in irgendeiner Veranstaltung, WCW, WWF noch. Ich kann es dir
Nee.
echt nicht sagen. Ich kann es echt nicht sagen.
Ich würde mal vermuten, dass das bei irgendeinem TLC Money in the Bank Pay-Per-View oder sowas war. Würde ich jetzt mal drauf tippen. Ja, aber so, ich finde, das erste Matches haben ja immer irgendwie was ganz Besonderes, weil das ja auch so, eigentlich so ganz gut im Gedächtnis bleibt. Also ich kann mich halt noch daran erinnern, als ich damals Warrior gegen Hulk Hogan zum ersten Mal gesehen habe, wie beeindruckt ich da von den Präsenzen dieser beiden Wrestler gewesen bin und dann eben auch von der Geschichte, die beiden erzählt haben. Aus heutiger Sicht ist der Kampf ja. Naja, nehmen wir ihn mal wrestlerisch eher so durchwachsen und etwas anstrengend. Aber so als kleiner Junge sind ja dann auch gerade diese großen Charaktere, gerade aus den 90ern, die wirken ja dann nochmal eine Stufe größer. Also ich finde, so erste Matches vergisst man da auch irgendwie nicht. Aber wir haben ja auch gerade noch so ein bisschen drüber gesprochen im Vorfeld, was so unsere ersten Live-Events waren. Also live vor dem Fernseher, sage ich jetzt mal. Könnt ihr euch noch an WrestleMania 8 erinnern?
Wenn
Nein.
du noch ein bisschen mehr erzählst, dann schon.
WrestleMania 8 war nämlich die erste Wrestling-Veranstaltung, die in Deutschland live im Fernsehen übertragen worden ist.
Ja, das Ding war, ey, mein Cousin und ich haben uns halt nicht so oft gesehen. Meine Eltern waren eher so, ja, wir passen schon ziemlich auf, was du schaust. Und dadurch habe ich halt nicht so diese erste Wrestling-Erfahrung oder diese erste Live-Wrestling-Erfahrung, beziehungsweise die kam dann halt relativ spät. Für mich war das halt damals, wenn ich dann halt Bret Hart gesehen habe. Ich konnte das auch gar nicht so richtig begreifen. Vielleicht war ich da ein bisschen zu jung oder ich habe halt eher in den späteren jugendlichen Kinderjahren ein Gehirn entwickelt. Das weiß man ja nicht. Das war halt für mich so, ja okay, ich habe das halt als natürlich als Sport gesehen, was es ja auch ist, aber es war halt so ähnlich wie Boxen.
Okay.
Also ich habe halt diesen Showcharakter oder dass da halt Geschichten erzählt werden, das habe ich halt gar nicht gerafft. Das habe ich wirklich gar nicht gepeilt. Ich habe halt immer die Matches gesehen und das fand ich geil. Und halt die Actionfiguren gehabt und mit denen gespielt. Also ich habe das halt einfach so wie jede andere Sportart auch halt einfach so gesehen. Okay. Das ist es ja eigentlich im Prinzip gar nicht.
Ich habe mir das eher so damals so ein bisschen vorgestellt wie so also Superhelden-Comics, weißt du? Du hast die Guten, du hast die Bösen und die kämpfen dann irgendwann einander. Aber es war halt trotzdem für mich in dem Sinne halt trotzdem echt dabei. Es war sozusagen ein lebendig gewordener Superhelden-Comic, bei dem eben gut gegen Böse gekämpft hat, so innerhalb eines kleinen Universums. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Und dazu passen ja auch gerade eigentlich die Charaktere ganz gut.
Ja, aber mir fehlte halt dieser Superhelden-Aspekt. Ich hab das irgendwie komplett verrafft. Ich fand's halt cool, weil es halt Actionfiguren gab.
Ja.
Aber ich hatte halt auch Actionfiguren zu Fußballern tatsächlich damals. Ich hatte tatsächlich eine Actionfigur zu Rudi Völler.
Es gab Actionfiguren zu Fußballern?
Ja. Ich hatte es war nicht wirklich eine Actionfigur, aber es war halt eine Figur. Die konntest du nicht sonderlich viel bewegen. Ich glaube, ein bisschen an den Armen. Aber selbst damit habe ich gespielt. Und ich habe die Wrestling-Figuren habe ich halt einfach gleich auf, also in den gleichen Bereich in meinem Gehirn abgespeichert. Also es war für mich so, ah, okay, da sind coole Typen, ne? Bret Hart und Ultimate Warrior, okay, der hat halt Farbe im Gesicht, aber mein Gott. Das passiert halt. Und die hauen sich halt im Ring auf die 12. Und das war's für mich. Und das fand ich halt cool. Aber ich habe halt eher so, weil ich halt auch die Actionfiguren haben konnte. Ich war halt ein sehr konsumgetriebenes Kind, das halt halt sehr viel gespielt hat. Also mit Figuren und all so ein Kram. Und ich fand's halt geil, dass ich das dann halt auch spielen konnte.
Hast du die Figuren wenigstens noch behalten und liegen die noch irgendwo in einer Kiste bei dir?
Die liegen tatsächlich in der Kiste, aber die sind halt, wie es halt so ist, ne? Die sind halt in der Kiste bei den Eltern auf dem Dachboden.
Okay.
Aber ich bin sehr glücklich, dass meine Mutter nicht zu den Müttern gehört, die irgendwann sagt so, ach ja, die Kiste kann ja weg.
Die sind ja wahrscheinlich heutzutage auch dann richtig schön wertvoll. Also wenn die jetzt nicht komplett. Gehörst du zu den Kindern, die bemalt haben und so ein Kram?
Absolut nicht. Ich gehöre zu den Kindern, wenn irgendwo ein Kratzer oder eine Macke an einem Auto oder an einem Spielzeugauto oder einer Figur war, dann habe ich damit nicht mehr gespielt.
Ja, das kenne ich.
Ich bin halt so ein richtig penibler Nazi. Das ist ganz furchtbar.
Weißt, ich war immer genau das Gegenteil. Mir war das immer ziemlich egal. Wir hatten damals einen Darth Vader gehabt. Jetzt schweife ich natürlich komplett ab vom Wrestling-Thema, aber zum Thema Spielzeug. Wir hatten damals einen Darth Vader, so einen mit so einem Plastikumhang. Und da kann ich mir dran erinnern, da habe ich den Umhang abgeschnitten, weil der mit Umhang ja doof aussah. Und hab dann aber leider festgestellt, dass er mit ohne Umhang noch viel beschissener aussieht.
Ey, wenn du das mit meiner Figur gemacht hättest, ich hätte dich zerbrochen wie ein Zweig. So die komplette Wrestling-Erfahrung kam dann halt erst so mit der WCW, dann halt auch mit der New World Order. Ne? Also da habe ich das so zum ersten Mal verstanden. Dann war halt auf einmal, dann gab es halt Hollywood Hulk Hogan, der dann gar nicht mehr so der coole Dude Bro war von dem an. Und dann dachte ich so, Moment, was passiert denn hier? Was geht denn hier ab?
Wie hast du damals?
Ich finde es echt beneidenswert, dass ihr das Ganze kennt. Also weißt du, wie gesagt, dadurch, dass ich halt so spät eingestiegen bin, kann ich das alles nur retrospektiv jetzt erleben und das ist halt nur halb so spannend, als wenn man das damals wirklich live mitbekommen hat, die Monday Night Wars und Co.
Eben, das ist ja gerade der Witz an der Sache. Du nimmst ja auch zu der Zeit, als du ja wirklich noch im Prinzip ja die Zielgruppe warst, irgendwie mittlerweile sind wir ja schon alle zu alt für, aber dann nimmst du es ja auch ganz anders wahr. Deswegen wollte ich gerade fragen, wie hast du denn damals diese NWO-Sache wahrgenommen? Weil ich kann mich damals daran erinnern, dass das war ja 96, das heißt, ich war da 15, 16 Ich habe wirklich damals gedacht, es wären die WWE, WWF-Wrestler Razor Ramon und Diesel, die rüberkommen. Und ich habe das wirklich für einen Takeover-Versuch gehalten damals. Aber bei mir hat das total funktioniert. War es bei dir auch so?
Ja, voll. Also ich meine, wir sind jetzt alle auch so, so internetgeschädigt, ne? Wir surfen wahrscheinlich. Ich bin ja auch immer super oft irgendwie auf Seiten unterwegs und lese mir dann Kram durch, wie was irgendwie eventuell in naher Zukunft passieren könnte oder wer eventuell gepusht wird, wer mit wem fädelt. Das gab's, damals gab's ja kein Internet, de facto.
Ja, das war
ich
super.
Ich habe das halt alles für voll genommen und ich fand das halt geil. Was heißt, ich fand's geil? Das war halt Hulk Hogan, das waren halt alles so irgendwie so Helden, ne? Ich meine, es gab ja auch, wie hieß seine Serie? Thunder in Paradise? Trouble in Paradise?
Thunder in Paradise.
Exzessiv geschaut. Und das war so, ey, das ist halt eigentlich mein Held, mein Freund. Und dann zerreißt er auf einmal nicht mehr sein goldgelbenfarbenes Shirt. Und sagt böse Dinge. Und was ich halt immer in der WCW so mega, das ist so, wenn ich jetzt so über die WCW nachdenke, wie die Leute halt aus dem Publikum mit Müll geworfen haben.
Das war ja in der NWO-Zeit war das ja auch heftig.
Das war ja richtig heftig.
Das gehörte ja zum guten Ton. Also eine WCW-Show ohne fliegenden Müll war damals ja schon scheiße.
Ich kann mich auch erinnern, ich habe damals dann halt auf der PlayStation WCW Nitro gespielt.
Ja.
Und wenn du dann mit irgendjemandem aus der NWO gespielt hast und gewonnen hast, dann kam auch immer aus dem Publikum Müll. Das war halt schon damals so ein Feature. Fand ich mega gut. Das Spiel war halt eigentlich richtig scheiße. Da war ich immer neidisch auf die WWF, weil die hatten ja mit WWF Warzone oder WWF Attitude, das waren halt gute Wrestling-Spiele und bei der WCW hattest du halt Nitro und das war nicht gut. Das war kein gutes Spiel. Das war halt eher so ein klassisches Beat'em-up.
Das war tatsächlich etwas, wo ich auch mich noch Berührungspunkte zum Wrestling hatte. Und zwar mit, da gibt es eine ganz lustige Geschichte mit dem N64. Die hatten tatsächlich die besten Wrestling-Spiele drauf auf der
ja,
Ära. Habe ich mir mal sagen lassen.
Bis heute
der NWO, noch. NWO und Noah Ranch und so Zeug. Und da hatte mein Bruder, hatte Kumpels da, ich war halt echt jung damals, und die hatten halt ein N64 mit, und da war halt auch dieses Wrestling-Spiel dabei. Und ich war so fasziniert davon, weil ich das halt nicht gucken durfte. Meine Eltern meinten so, das ist ja alles blöd, das ist alles nur gespielt. Und ich habe das eigentlich alles nicht so richtig verstanden, weil für mich haben die Leute sich halt da im Ring geprügelt. Das sah alles brutal aus. Die mussten ja Schmerzen haben ohne Ende und überhaupt, wenn ich da mal was gesehen habe. Und das ist eine sehr lustige Geschichte, und zwar hatten die ja halt dieses Spiel dabei und ich wollte unbedingt spielen, die haben mich nicht spielen lassen, und als ich dann endlich spielen durfte, hat mir einer plötzlich das Pad weggenommen. Ich habe ihm dann so dermaßen in die Hand gebissen oder in den Arm gebissen. Gebissen, dass er heute noch eine Narbe hat, weil er mich nicht Wrestling hat spielen
lassen. Ja, das ist eine richtig lustige Geschichte.
Also er lacht heute drüber.
Das beste Wrestling-Spiel übrigens immer noch WWF No Mercy. Hände runter.
Wahrscheinlich. Ich muss sagen, ich war ja kein Nintendo-Mensch, deswegen ich hatte ja keinen.
Und danach WWF SmackDown Know Your Role.
Ja, das wahrscheinlich.
Du meinst, das ist ein Manager-Modus?
Du hattest auf jeden Fall noch so mit bis heute noch den besten Karrieremodus, wo du halt wirklich. Du konntest die Karriere auch Koop spielen im Tag-Team. Und dann konntest du immer gegen andere Teams fäden. Das war geil. Sowas wünsche ich mir vor.
Ich wünsche mir für die aktuelle Generation, die jetzt dann kommen wird, also WWE 2K17, wenn sie es nicht umbenennen werden in Raw und SmackDown.
Ist doch schon angekündigt, heißt doch schon so.
Echt?
Ja, ist doch schon angekündigt. Die haben auch Goldberg als
Pre-Order-Download-Charakter angekündigt. Ich hoffe, dass er auch einfach nur ein Charakter bleibt in dem Spiel. Ich brauche ihn jetzt nicht nochmal unbedingt so in echt im Ring.
Wir können jetzt umschreiben, zum ersten Mal, wisst ihr noch, als ihr zum ersten Mal Goldberg gesehen habt?
Ja. Ich meine, damals fand ich es halt cool. Also der kommt dann so raus mit dieser unendlich epischen Musik, wird von der Polizei begleitet, läuft da durch Pyrotechnik und zerstört einfach alle. Heute sehe ich das halt ein bisschen anders. Da hat halt einfach der Typ gut funktioniert, aber der Typ hat nicht so gut funktioniert.
Ist ja bis heute einer der wenigen originellen WCW-Talenten.
Das ist das einzige Talent, was WCW zur damaligen Zeit wirklich groß gemacht hat. Und das auch nur per Zufall eigentlich.
Ja, aber du hattest doch auch Alex Wright.
Hey, nichts gegen Wen? Alex Wright.
Nichts, absolut nichts.
Das German Wunderkind. Ich fand ihn immer, wrestlerisch fand ich Alex Wright immer super, aber es ist natürlich, was sie hinterher auch seinen Gimmicks gemacht haben, also dann als Berlin rauskam. Ich habe noch im Tim Wiese Podcast, habe ich noch drüber gesprochen, über das legendäre Auspuff-Match gegen Tom Gerhardt in Oberhausen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Also da haben sie halt schon ganz viel falsch gemacht eigentlich, weil Alex Wright ist ein super Wrestler und man sieht es heute, er ist ja ein sehr, sehr guter Trainer bei NEW. Und Von daher kann man da ja nicht meckern. Ich muss ja immer sagen, ich bin ja immer ein Mensch gewesen, der gerne gegen die ganz großen Stars gewesen ist. Und zum Beispiel war ich jemand, ich mochte Hogan nie. Ich war
Okay.
kein Hogan-Fan. Ich war immer für den Ultimate Warrior, was natürlich so ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt war, weil den hat man dann
Ja,
ja
total.
nach WrestleMania 7 ja im Prinzip ja nur noch sehr vereinzelt gesehen. Und also dann bei der WCW irgendwann 98 aufgetaucht ist, war das ja eher zum Fremdschämen. Und ich mochte auch Goldberg nicht. Also ich fand auch Goldberg ganz, ganz schrecklich. Und diese Art, wie er halt dargestellt worden ist, hat für mich nichts damit zu tun gehabt, wie halt ein Charakter aufgebaut werden sollte. Ich war halt dann zuerst war ich der Warrior-Fan, dann natürlich Bret Hart, ich glaube, wie so ziemlich
Ja.
jeder. Und
Nee, Hart mochte ich nicht. Ich mochte keinen von den Großen, als ich dann irgendwie so ein bisschen einen Einblick hatte, also ein bisschen was mitbekommen habe. Wie gesagt, ich habe sie aktiv erst 2013 geschaut, aber ich war halt immer schon so ein Sting. Muss ich einfach sagen, bis heute Sting ziemlich cool. Und ansonsten halt Shawn Michaels.
ja, Shawn Michaels wäre halt der andere noch gewesen, aber
ja, aber jetzt bist du
der
mittlerweile
so.
erwachsen und kannst selbstständig denken. Versetz dich mal in die Rolle eines Kindes oder eines Jugendlichen.
Shawn Michaels und Sting.
Ja,
Shawn
okay, dann
Michaels, wie
bist du.
gesagt, Shawn Michaels war halt auch so ein Kandidat. Ich meine, da hat man ja damals wirklich gesehen, wie er halt groß geworden ist. Also ich kann mich
Ja.
noch daran erinnern, wie er sich eben von den Rockers getrennt hat, wie er Marty Jannetty im Barbershop durch die Glasscheibe geworfen hat und sowas. Was auch damals für ein Schreck war, also wo dann Marty Jannetty blutend am Boden lag. Es war ja auch so eine Art der Gewalt, wie man es ja auch damals nicht gewohnt war. Ich finde, er hatte halt auch so Phasen gehabt, wo ich ihn zum Beispiel stinkend langweilig fand, sage ich auch ganz ehrlich. Also ein Match, wovon ich tierisch enttäuscht war, war SummerSlam 93, Shawn Michaels gegen Mr. Perfect, wo ich mir eigentlich so das perfekte IC-Title-Match ausgemalt habe und am Ende war das halt eigentlich ziemlich furchtbar. Und Shawn Michaels hat ja auch so körperlich mehrere Phasen durchgemacht, sagen wir es mal so. Es gab ja auch mal den dicken Bruder von Shawn Michaels irgendwie, wo er dann ja doch ziemlich aus dem Leim gegangen ist, eher dann ja auf einmal super ripped war und ab dann finde ich, das war glaube ich so 97, 96, 97, wo er dann wirklich als Main Eventer durchgestartet ist. Ich finde, ab da war Shawn Michaels dann jemand, wo man wirklich sagt, so, oh, okay, jetzt hat er den Sprung halt geschafft. Das hat sich bei ihm auch gleich in so einem äußeren Wechsel manifestiert. Also
Ich habe ihn einmal vor ein paar Jahren den Ultimate Warrior interviewt.
da bin ich auch bis heute neidisch drum. Also das
Ey, ganz ehrlich, nein.
ja, vielleicht ist nicht menschlich, aber so rein, um den Menschen, um dem mal zu begegnen. Und das war halt mein Kindheitsheld. Also ich habe auch damals in der Schule überall so kleine Warrior-Masken draufgemalt und solche Sachen. Also das war es halt wirklich. Also der war halt für mich ein Idol und sowas. Da gibt's ganz, ganz lustige Sachen. Überall bei mir waren Warrior-Masken draufgemalt.
Aber ich war auch dementsprechend ziemlich nervös vor dem Interview und dann kam halt so ein WWE-PR-Mensch und meinte so, ey, ich weiß, du hast jetzt gleich das Interview mit dem Warrior. Sei vorsichtig. Also, der ist nicht einfach. Und ich so, ja gut. Hab mir halt meine Fragen vorbereitet und das waren alles super harmlose Fragen. Und dann kam er dann noch irgendwie wieder, ach ja, übrigens, seine Tochter ist noch da. Die bitte nicht aufs Bild. Und ich so, ja, klar, kein Problem. Geh dann halt also rein und dann waren da halt so zwei Sessel. Ein Sessel, wo wahrscheinlich ich sitzen sollte und ein Sessel, wo der Ultimate Warrior sitzen sollte. Und auf dem anderen Sessel saß halt seine Tochter. Na gut, dann sitze ich halt einfach neben der Kamera und dann hat man einfach nur den Warrior im Bild. Ist ja auch okay. Hauptsache, man kann ja irgendwie mit dem quatschen. Und das Interview, das war ein sehr, sehr schweres Interview. Er hat manchmal einfach so nicht geantwortet oder naja, ich hatte dann immer eine Frage, weil der hat halt auch einfach mit der ersten Antwort alle Fragen, die ich hatte, irgendwie beantwortet. Und dann hatte ich halt noch
Toll.
so eine Frage, so, ey, halt, wie ist es für dich? Ich meine, er war ja auch hier so ein ziemlich, so ein Motivationscoach, ne? Und dann habe ich ihn halt so gefragt, so, ey, wie ist das so für dich? Ich meine, du bist ja sehr, sehr erfahren. Was würdest du den jungen Talenten jetzt so mit auf den Weg geben, ne? Was, damit sie halt eine WWE bestehen können? Und dann hat er erstmal original, ich glaube, so 30 Sekunden nichts gesagt und hat mich halt die ganze Zeit so angeschaut und sich nicht bewegt. Und dann fängt er halt auf einmal an und der lässt halt so richtig ein vom Leder, ne? Und so, und dann gehst du als Erster ins Gym und du arbeitest und trainierst härter als alle anderen. Und wenn der Letzte gegangen ist, dann bist du immer noch im Gym und trainierst weiter. Ne? Also so komplett mitreißend. Und ich dachte so, und ich habe halt
Morgen
nick
bist du
halt
weg.
so, ne? Ich so, ja, okay, so halt verständnisvolles Nicken, was man so halt als Interviewer macht. Und muss dann halt auch so ein bisschen anfangen zu lächeln, weil das halt einfach so mitreißend war, wie er halt so eine epische Rede geschwungen hat. Und dann macht er so, ja, und du lässt dich von mir. warum lachst du? Und dann war halt einfach so das komplette Interview vorbei. Also der hat mich halt angeguckt, ja, warum lachst du denn jetzt auf einmal? Und damit hat er mich komplett aus dem Konzept gebracht. Und ich guck so, ja, wie jetzt, ungefähr so. Und ich guck halt zur PR und die sind halt alle irgendwie, die 500 Menschen, die da noch in dem Raum waren, fangen halt auch so,
Awkward
Und das hat dann
silence.
hatte ich noch so eine Frage, so, ja, okay, ja, okay, danke.
Und ist so schnell aus dem Raum
Ja,
gerannt.
dann war das Interview auch mehr oder weniger vorbei. Und immer wenn ich dann irgendwie auf einer WWE-Veranstaltung war, dann meinen so, ja, du warst doch der mit dem Ultimate Warrior Interview, ne? Richtig witzig. Und ich so, vielen Dank auch. Das war ein sehr unangenehmer Moment tatsächlich.
Ich habe auch eine schöne Wrestler-Interview-Geschichte dazu beizusteuern, weil wir gerade so ein bisschen, das war, glaube ich, zwar nicht mein erstes Wrestler-Interview, aber ich
Das
glaube,
war
es war
mein erstes Wrestler-Interview.
ja, das traumatisiert fürs Leben, würde ich sagen.
Voll.
Ja, jetzt bist du gewappnet für alles andere.
Genau. Ich hatte das beim Interview mit The Big Show vor,
Okay.
glaube ich, 3 Jahren auf der Gamescom.
Waren wir nicht da
Und
zusammen?
das kann sein. Ich bin ja immer ein Dauergast bei dem 2K-Booth, einfach weil ich ja dann immer gerne die Interviews mit den Wrestlern machen möchte. Und die verspäten sich ja einfach jedes Mal. Da kann man nichts dran ändern. Aber auf jeden Fall, das ist halt das Interview. Und man muss ja sagen, vielleicht stelle ich das Foto von mir und Big Show noch online. Also ich bin 1,70, 65 Kilo und Big Show ist 2,25 Meter und 200 irgendwas Kilo. Also das sieht schon absurd genug aus. Und er ist aber eigentlich relativ pflegeleicht und er erzählt auch viel und ist ein netter, netter Typ eigentlich. Und ich habe ihn dann aber darauf angesprochen, wie das denn damals mit ihm und Floyd Mayweather war. Er hat dann erstmal angefangen und meinte so, ja, hier total geile Story und total Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und ich habe ihn darauf angesprochen, wie es denn so war, weil Floyd Mayweather hat ihm ja in einem Segment die Nase gebrochen mit einem Schlag. Und da hat er gesagt, so ja, ist einer der besten Kämpfer aller Zeiten und so, das kann halt mal passieren. Und da habe ich dann gefragt, so ja, aber with all due respect, ne? Aber er ist halt, Floyd Mayweather ist halt so meine Größe und du bist halt so groß wie du. Haben sich deine Kollegen da sich über dich lustig gemacht? Und das war dann auch der Moment, wo Big Shows Lächeln auf einmal vollkommen entgleist ist und er mich einfach nur
Ja.
mit einem steinernen Gesichtsausdruck angeschaut hat und einfach nur so, was willst du mir damit sagen? Ja, dann stirbst du erstmal 1000 Tote und denkst dir so, okay, ich frag dann doch irgendwas anderes, netteres, bevor da irgendwie das Interview komplett entgleist. Also da habe ich mich schon sehr unwohl gefühlt in dem Moment und das ist mir in Interviews eigentlich bis jetzt noch nie passiert. Naja, da muss man halt manchmal ein bisschen vorsichtig sein, was solche Sachen angeht. Also
Ja,
es sind.
ich kann mich erinnern, ich meine, ich bin jetzt 1,91. Und er war immer noch 4,5 Köpfe größer. Aber was ich nie vergessen werde, man schüttelt sich ja am Anfang die Hände und ich hab seine Hand geschüttelt und ich konnte meine Hand nicht um seine Hand umgreifen.
Das stimmt.
Das sind so unfassbare Pranken. Ich habe ihm versucht, die Hand zu geben, aber das bislang auf ganzer Ebene. Die Hand war halt einfach so, ja, okay,
So weg,
das
die war
war eher ein
weg.
High Five.
Ja, es ist absurd, was es fühlt sich. Ich habe immer das Gefühl gehabt, also wenn du so ein riesiges Stück Fleisch nimmst und das um deine Hand wickelst,
Ja.
dann hast du ungefähr ein Gefühl davon und das vielleicht noch ein bisschen zudrückst und dann hast du ungefähr ein Gefühl davon, wie sich ein Händeschütteln von The Big Show anfühlt. Also er schüttelt nicht fest oder so, aber du hast einfach deine Hand wird komplett umschlossen,
Es ist
einfach.
halt Masse.
Er ist halt ein gigantischer Riese. Ich weiß nicht, ist er eigentlich nicht genauso groß sogar wie Andrew oder André?
Nee, André, glaube ich, war vor allem, der hat ja auch eine ganz andere Form gehabt. Und ich glaube, der war auch größer. Also ich glaube, Big Show ist, glaube ich, irgendwas um die 2,20 und ich glaube, André the Giant war, ich glaube, 2,22 oder 25. Und der war ja auch anders gebaut. Der war ja deutlich bauchiger, sagen wir es mal so. Aber man muss mal alte Matches gucken. Ich habe letztens alte Matches von André the Giant geschaut und der Mensch war mal, zu seinen Hochzeiten war der wirklich mal sehr beweglich. Ich war ganz erstaunt. Also Achtung, wieder zurück zum Thema. Meine erste Erinnerung an Andre the Giant ist halt auch WrestleMania 6, wo er eben mit HQ zusammen gegen Demolition angetreten ist. Und da konnte er halt sich fast gar nicht mehr bewegen. Da war es halt eben schon fast mit seiner Karriere und dann ja auch leider mit seinem Leben ja fast vorbei. Und das war eben absurd, wie er sich, wo, weil du halt gesehen hast, der Mann kann halt nicht mehr. Aber wenn du alte Kämpfe von ihm siehst, dann ist der wirklich sehr, sehr agil. Und da kann man auch verstehen, woher dieser Name mit dem Weltwunder kommt, ne? Also das ist schon unfassbar.
Mir war es tatsächlich, ich weiß nicht, es gab mal früher, kennt ihr noch das Mickey Mouse Magazin?
Ja.
Was kommt
Und
jetzt?
Vom Mickey Mouse Magazin gab es vom gleichen Verlag her, haben die so ein Sportmagazin gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Irgendwie so Action-Sport oder sowas. Und das wurde immer angeteasert, als ich noch jünger war, habe ich das Mickey Mouse Magazin gelesen. Da wurde es immer angeteasert. Da siehst du immer so die ersten zwei Seiten von diesem Sportmagazin. Und da habe ich das erste Mal gelesen, dass Andrew the Giant hier von Hulk Hogan bodyslammed wurde.
Ja.
Das war tatsächlich meine erste Erinnerung an Andrew the Giant. Aber da habe ich eigentlich echt nichts mehr mitbekommen von ihm. Nicht mal, dass er gestorben war. Erst, bis ich mich halt wieder mit beschäftigt habe mit Wrestling.
Für viele deutsche Wrestling-Fans war ja so das Jahr 1990, 91 war ja so der Beginn, wo das eben hier auf größeren Sendern lief. Also da gab es ja damals, wie ist das damals, Ringkampf? Nein, wie ist denn der,
Ringfrei oder sowas, ne?
Ringfrei, genau, so hieß die Sendung. Da lief das ja dann zuerst und dann später auch Tele5 und sowas. Also da hat man Andre the Giant einfach nicht mehr mitbekommen. Und
nee, wie gesagt, ich kenn's, es war halt in den Magazinen, wahrscheinlich war es schon nur so eine Retrospektive oder sowas drin. Und da habe ich das halt gesehen, da war halt hier Andrew the Giant, größte Kämpfe, Hulk Hogan, bla bla bla. Aber gesehen halt, aktiv habe ich von ihm nie was.
Wobei man sagen muss, dass Hulk Hogan nicht der Erste war, der Andre the Giant geslampt hat.
Ja, aber ich glaube, der Erste auf WrestleMania-Ebene.
Hüpfen wir doch einfach vielleicht nochmal vielleicht zurück zu dem neueren Geschehen. Also, was war eure erste Live-Erinnerung, eure erste Live-Veranstaltung?
Ich will nicht über meine erste Live-Veranstaltung reden.
Wieso?
Nein, dann, ich weiß nicht. Meine erste Live-Veranstaltung, ich glaube, das war in Dortmund. Ich hab hier auch irgendwo noch eine PS3-Version von SmackDown vs. Raw unterschrieben von Ric Flair.
Oh, nicht so schlecht.
Ich glaube, das war 2008 und im Rahmen, der war dann irgendwann mal in Köln und da habe ich bei Giga gearbeitet und ein Kollege, Dennis Richtarski, hat den interviewt und ich war einfach da. Ich glaube, im Rahmen dessen gab es dann eine SmackDown-Veranstaltung in Dortmund.
Aber die waren damals ziemlich scheiße, oder?
Die waren, ja, war nicht cool. Also die Halle war irgendwie zum Drittel voll. Das war halt relativ schnell runtergerattert. Du hattest halt Match, Match, Match. Irgendwie vielleicht mal eine kurze Promo. Und das war's. Mhm. Das war schon ziemlich underwhelming-mäßig.
Flo, bei dir?
Tatsächlich, da war ich mit Kuro, mit Lenzen, mit Ilias und mit David, also noch bei Gamesworld, waren wir in München. Also Kuro und Kollege Lenzen, die habt ja sogar Kamera alles noch dabei gehabt. Und das war vor 2 Jahren oder 3 Jahren, ich weiß gar nicht,
glaub,
vor 3 Jahren dürfte es. 3 Jahren dürfte es gewesen sein und es war halt WWE Live, glaube ich. Und das war, da war Alberto Del Rio sogar noch, hat Title Matches gehabt mit Cena, das weiß ich noch.
So lange ist das schon her.
Da war Cena noch Champion. Gab's noch gar keinen hier The Guy und Ambrose Asylum.
Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, da war auch Cesaro schon da. Und ja, nach der Veranstaltung kam Cena nochmal raus und hat Cesaro rausgeholt. So, ey, hier nochmal Applaus für euren Landsmann, mehr oder weniger.
Ja.
Das haben sie ja mit der Geografie außerhalb Amerikas nicht so. Das war tatsächlich ein schöner Moment, weil du halt jemand hattest wie John Cena, halt einfach so das Aushängeschild der WWE, der halt dann nochmal einfach so rauskommt und sagt so, ey, hier nochmal fetten Applaus für Cesaro, der wird halt super talentierter Typ, der wird richtig groß.
Ja, Cena ist ja auch ein Cesaro-Fan, also es ist ja bekannt, dass der große Stück, absolut.
Absolut. Ey, der Typ ist super.
Auch so ein furchtbar netter Mensch. Also wir haben jetzt 2-3 Mal getroffen. Ich hab in der Redaktion noch es gibt so ein Daumenkino von WrestleMania, wo ein paar deutsche Journalisten drauf sind und Cesaro. Und dann standen wir da und haben Faxen gemacht und das gibt's als Daumenkino.
Erzähl mal von deinem WrestleMania-Trip. Du warst ja bei WrestleMania 30.
Ich war bei WrestleMania 30. Und wir haben, Tim Lenzen und ich waren da und wir haben halt wirklich einfach alles gemacht, um halt die Chance zu bekommen, halt dahin zu fliegen. Das war in New Orleans. Weil so die WWE hat halt, und ich glaube, es ging tatsächlich nur über die WWE, hat halt so gesagt, so ja, hey, eventuell können wir da was machen, ne? Und wir haben den halt 800 Millionen Vorschläge gemacht, so was wir drehen können und all so ein Kram. Und wir haben uns wirklich so bent over backwards, mehr oder weniger. So, ja, ihr müsst aber in einem Hotelzimmer schlafen. Kein Problem. Also nur solche Geschichten. Ne? Die schlimmsten Flüge, alles kein Problem. Freitag vor WrestleMania hattest du halt so diesen
die Media Roll?
Genau, die Media Roll. Und das ging halt, wir mussten irgendwie um 4:30 aufstehen, weil es um 6 Uhr morgens losging. Wir kamen einen Tag vorher an, waren einfach hart gejetlaggt, waren um 6 Uhr dann in dieser WrestleMania Access Arena. Das war jetzt neben dem Stadion, diesen, wie hieß der, Silverdome, ne?
Ja, es war nicht der Superdome, wie es Hogan
genau
gesagt hat.
Ja. Boah, das wurde dann ziemlich laut. Und sehr lustig. Wir standen dann halt vor dem NXT-Ring und dann kam halt vor der Absperrung, dann kam halt so die Talents rum und das war halt schon geil. Ich habe halt einfach mit allen gequatscht, ne? Also mit Daniel Bryan, mit Seth Rollins. Da seit diesem Gespräch, mit meinem ersten Gespräch mit Seth Rollins, bin ich auch einfach riesiger Seth Rollins-Fan. Roman Reigns, Dean Ambrose kam rum und der war so ultimativ fertig. Ich weiß nicht, der roch halt einfach auch so, als hätte er vorher nochmal irgendwie, es gibt ja dieses, wenn man sich die Zähne putzt, kann man ja noch so mit so Mundwasser nachspülen. Das halt einfach nach Minz und Alkohol riecht. Und der hat halt die Augen nicht aufbekommen, hat die ganze Zeit nur genuschelt. Also der war halt einfach hart fertig. Das war auch so, ich konnte ihm Fragen stellen und ich glaube, der hat einfach irgendwas gesagt. Ich glaube, der hat gar nicht mehr wirklich zugehört. Ich habe mit Paul Heyman gequatscht und der hat mich einfach komplett rund gemacht.
Das kenne ich.
Ich habe ihn gefragt, ob er mich nicht vielleicht groß rausbringen könnte. Das war auch vielleicht, ich hätte vielleicht eine andere Frage stellen sollen. Aber das hat Spaß gemacht, weil dann ging die Kamera aus und das hat dann hat er nochmal so gelacht und dann war einfach wieder alles gut.
Ja.
Aber als die Kamera lief, war das schon sehr hart.
Bei Paul Heyman ist halt einfach so Knopf an, Schalter umgelegt und dann ist er halt in seinem Promo-Ding drin. Das habe ich ja auch gemerkt.
Und du versuchst ihm so ein bisschen Kontra zu geben.
Hast keine Chance. Aber
der fährt dich halt an die Wand und lacht dich aus.
Du hast gar keine Chance. Also ich habe ja, er hat immer den Hut von mir gezogen übrigens. Das wollte ich nur mal so ganz kurz erwähnt haben, weil ich ja ihn noch als Paulie Dangerously kenne und so. Da hat er ja gesagt, oh, Heads off und so. Da war ich ein bisschen stolz drauf. Aber man muss ja auch sagen, dass ich übrigens Daniel Bryan nicht mehr an dich erinnern konnte.
Nicht mehr? Das tut mir auch in der Seele weh. Aber vielleicht hat er mich auch extra verdenkt, weil ich ihm gesagt habe, so, ey du, ich habe WrestleMania vorgespielt auf der Konsole und ich muss sagen, das Match, das habe ich verloren.
Um das zu erklären, ich habe, glaube ich, letztes Jahr auf der Gamescom habe ich Daniel Bryan interviewt. Da war er, als er da noch verletzt war und man nicht genau wusste, wohin seine Karriere gehen sollte. Und Kuro hat alles versucht, um dieses Interview wahrzunehmen, aber das hat sich irgendwie so weit nach hinten geschoben, dass er keine Zeit mehr hatte.
Ja, ich musste leider gehen.
Ja.
Ich glaube, wenn ich persönlich da gewesen wäre, wäre das vielleicht was anderes gewesen, aber du. Ja.
Ja, und dann habe ich eben das Interview gemacht und habe aber dann Daniel Bryan am Ende ein Foto von Kuro gezeigt und habe ihn gefragt, ob er sich daran erinnern könnte. Und er hat dann eine Promo gegen Kuro gehalten und.
Warum denn, der arme Kuro?
Ich meine, ist ja klar. Ich meine, der redet ja im Jahr mit 700 Millionen Menschen.
Ja, natürlich.
Also, das war auch nur lustig. Ich glaube, das war auch ein Foto, wo ich relativ dumm aussah, ne?
Es gibt wenige Fotos, wo du anders aussiehst.
Das stimmt. Ich erinnere, ja. Ey, wir haben ein Foto gemeinsam. Da sind wir aber beide nicht.
Das stimmt. Startseite aufgenommen worden. Das stimmt.
Aber ja, WrestleMania 30. Und das war halt so im Vorfeld. Das war halt einfach so Brock Lesnar gegen Undertaker und wir haben halt so einfach die ganze Zeit gesagt, so, ja, ich meine, wie geil kann das Match schon werden? Der Aufbau der Fehde war ja halt nicht so geil und wir haben halt eigentlich die ganze Zeit immer gesagt, so ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass halt Undertaker verliert, die gab's nie. Die gab's halt einfach nie. Und die ganze WrestleMania-Erfahrung war ziemlich krass, weil wir saßen halt unterm Dach, ich glaube, das war ja bei dir auch so. Ne?
Ja, ich saß auch ziemlich weit oben. Aber in der Lounge saß ich, saßt du auch in der
Lounge? Genau, wir saßen auch in der Lounge, wir konnten uns die ganze Zeit halt Essen holen.
Genau, das war angenehm, aber man hatte keinen so idealen Sicht auf den Ring, sagen wir es mal so.
Ja. Wir hatten halt noch 12 Monitore um uns herum. Ja, aber das war halt trotzdem geil. Du bist halt am Anfang so durch die Katakomben auch der Arena gegangen. Und dann läufst du halt so auf dem Weg zu deinem Platz und dann kommt dir halt einfach Vince McMahon entgegen. Dann denkst du so, what the fuck, ne?
Das ist natürlich geil, ja.
Das war alles sehr, sehr surreal. Vor allen Dingen halt dieses Undertaker-Match. Das war natürlich, einerseits war es so super süß, dieses WrestleMania, ne, mit Daniel Bryan. Und naja, für Lenzen und mich zumindest war dieses Undertaker-Brock Lesnar-Match. Ja, wir dachten so, na gut, das wird vielleicht spannend, aber dass der Undertaker halt verliert, wird halt einfach nie passieren. Wird einfach nie passieren. Dann ging es halt 1, 2, 3.
Ja.
Und wir wussten gar nicht, was passiert ist. So, ja, okay, ist jetzt in irgendeiner Form, war das jetzt ein Fehler? Weil ich glaube, ist Undertaker nicht dann auch sofort dann wieder rausgesprungen oder so? Oder das war halt irgendwie sehr, sehr verwirrend. Und wir dachten echt, dass es erst irgendwie irgendjemand irgendwas verkackt hätte. Und wir, das war einfach nur pures Gesichtsentgleisen, wohin du auch immer geschaut hast.
Ja.
Und dann so, ja, okay, das muss ein Fehler gewesen sein. Sie haben da irgendwie was verkackt. Oh mein Gott, bei WrestleMania haben die was verkackt. Das, ach du Schande. Und dann so, ja, okay, nee, ich glaube, muss das so sein? Ist das echt? Hat jetzt Brock Lesnar gewonnen? Und dann hat er halt tatsächlich gewonnen. Und als dann so klar wurde, so, okay, es wird hier nichts geändert oder keiner kommt raus und sagt so, ja, das Match geht nochmal los oder dass das ist so,
ja.
Dann habe ich auch schon die ersten Nachrichten bekommen. Du Arschloch, da bist du einmal bei WrestleMania, da verliert der Undertaker. Und wir so, was ist denn hier los? Was wollt ihr denn von mir? Und das war komplett abgefahren.
Das ist total merkwürdig, also weil bei mir ist halt auch dieser, man hat ja so Momente im Leben, an die man sich erinnern kann. Das sind meistens schlimme Ereignisse, wenn jemand gestorben ist oder sonst irgendwas. Aber zum Beispiel, so in dem Zusammenhang, kann ich mich zum Beispiel an den 11. September erinnern. Das war so ein Zeitpunkt, wo einfach alles stillstand für eine Stunde oder so. Ja. Aber genauso weiß ich noch genau, wie ich den Kampf Undertaker gegen Brock Lesnar gesehen habe und auch da die Zeit komplett stillstand. Ich saß nämlich im Zug auf dem Weg nach, glaube ich, München oder Hamburg und habe dann im Zug, was ja dann 4 Stunden sind, habe ich dann WrestleMania gesehen und bin während des Kampfes eingeschlafen und bin dann aber aufgewacht, als diese 3 gezählt worden ist, wo dann der zweite oder der nicht der, das war der dritte F5 irgendwie runtergekracht ist, von dem Krachen bin ich wach geworden und guck halt und so 1, 2, 3 und so, what the hell? Das hast du das gerade wirklich gesehen, aber zurückgespult so, ist das gerade wirklich passiert? Passiert danach noch was? Also, das war halt, und ich finde auch, dass WrestleMania 30 war halt auch so eine besondere WrestleMania. Also es war ja zum einen dadurch, zum anderen durch den Titelgewinn von Daniel Bryan und diese ganze Geschichte. Das ist halt wirklich so eine WrestleMania für mich, die du, das war einfach was Besonderes. Und das schafft WWE auch nicht jedes Jahr.
Mhm. Überhaupt nicht.
Ne, das haben sie jetzt auch 2032 nicht geschafft, egal wie sehr sie sich bemüht haben. Das klappt halt nicht, das klappt halt nur mit den Zuschauern und dann auch mit ganz viel Glück.
Ey, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn wir irgendwie, wenn Lenz und ich so, wir haben ja jeden Tag, das tut aber immer mal wieder, so mindestens einmal in der Woche, sitzen wir uns zusammen so, ey, und dann reden halt auch immer regelmäßig über Dinge, die in der WWE passiert sind und irgendwann so, und jedes Mal so, ey, wir waren halt, ey, das ist so WrestleMania-mäßig, wir hätten uns, glaube ich, kein besseres Jahr aussuchen können.
In der jüngeren Vergangenheit auf keinen Fall, also das geht gar nicht. Wie gesagt, WrestleMania 17 wäre dann noch ein Kandidat gewesen. Ich war noch gut.
Ja, aber da gab es noch
nicht
Geldfeld.
Hallo.
Ja.
Dieses Jahr hier, wie heißt er? Zack Ryder hat doch seinen Titel gewonnen.
Also als jemand, als jemand, der live in der Halle war, ich hatte ja diesmal das Glück, dass ich zu WrestleMania fliegen durfte. Ich bin ja dann mit 2K geflogen. Und das hat auch eine Menge Spaß gemacht und so, aber
ist auch sehr anstrengend.
Es ist sehr anstrengend, gerade dieser Media Role ist halt ultra schlauchig. Also ich hatte ja dasselbe gehabt wie du im Prinzip, nur mit anderen Leuten. Ich hatte ja auch Paul Heyman, Bayley hatte ich, Finn Balor, Kevin Owens, New Day und so hatte ich ja alle noch. Und aber es war halt trotzdem so eine WrestleMania, wo du halt rausgegangen bist und hast gedacht, ja, es war geil, aber. Ne? Und dann hast du halt wirklich valide Kritikpunkte, die es dann gegeben hat. Zum Beispiel, es war zu lang. Dieser Moment, als die Wyatt Family weggebügelt worden ist und also. Das sind halt dann so die Momente. Aber Flo, bevor du hier komplett in unseren Gedanken alter Männer untergehst.
Ich habe tatsächlich noch eine Frage.
Ja.
Als du da saßt, oben, während WrestleMania.
Ja.
Bei mir war es so, wir haben halt geschaut und ich habe halt mal wieder gerade irgendwie so einen dritten oder vierten Teller geholt mit Essen.
Ja.
Und dann merke ich halt so, wie neben mir immer so etwas weiter weg erst Leute aufgestanden sind und sich wieder hingesetzt haben. Und dann drehe ich mich halt so um und will halt gucken, was passiert ist. Dann stand halt The Iron Sheik neben mir und gibt mir die Hand.
Oh, das ist
und sagt so, ey, das, was du tust, ist voll gut. Vielen Dank für den Support. Im Namen der WWE, mach weiter so.
Iron Sheik, ernsthaft?
Und geht halt einmal so durch die Reihe und ich so, what? Setz mich hin und erst weiter.
Nee, sowas hatten wir nicht. Also, wir waren ja in einem 2K-Booth, das heißt, da waren ja eigentlich nur 2K-Leute drin und entsprechend waren halt nicht offiziell bei WWE. Also, ich weiß auch, dass Kollegen, die von WWE eingeladen worden sind, dass die auch andere Termine hatten als wir. Also, das war halt schon deutlich abgesetzt. Also da gab es auch ein separates Dinner zum Beispiel noch, wo du eben mit Leuten wie Roman Reigns und John Cena und so noch sprechen konntest. Die haben wir zum Beispiel gar nicht bekommen, leider. Das war so ein bisschen traurig. Aber deswegen, also bis auf den Media Roll habe ich eigentlich keine großartigen Wrestler-Erfahrungen mehr da vor Ort gemacht. Das war zwar so ein bisschen schade, aber es war dann am Ende eigentlich auch egal, weil die Erfahrung an sich halt eben total toll war.
Ja.
So ist es dann ja eben. Flo, was ist denn dein erster WrestleMania-Moment?
Ach Gott.
Wenn du so zurückdenkst, was ist dein WrestleMania, wo du, ich finde WrestleMania hat ja immer so Augenblicke, wo du sagst, Alter! Was ist das?
Das erste WrestleMania, was ich wirklich mitbekommen habe, war halt wirklich 30 auch. Wie gesagt, was ich die ganze Zeit schon drüber gesprochen habe, das Match zwischen Undertaker und Brock Lesnar. Also ich würde tatsächlich so weit gehen, dass für mich wirklich ein Event, wo ich so wirklich auch da saß und mich extrem gefreut habe, das war TLC 2015. Wo Ambrose endlich mal den Titel nach Ewigkeiten von Kevin Owens gewonnen hat. Das war für mich so ein Moment, wo ich sage, okay, der hat mich extrem gefreut. Aber ich glaube, für so einen richtigen krassen WrestleMania-Moment, keine Ahnung.
Du hast so viel verpasst in deiner Kindheit.
Ja, ich war in meiner Kindheit, war ich Fußball spielen.
War ich auch, aber abends kam Wrestling.
Videospiele, ja, du, ich hab nicht mal die Möglichkeit gehabt, das zu gucken, tatsächlich bei uns.
Das sind jetzt alles Ausreden.
Ja.
Nee, bei uns gab's nämlich tatsächlich, lief das ja, glaube ich, nur auf Tele 5. Und Tele 5 wäre bei uns nur tagsüber gelaufen und abends gab es dann den Switch zum anderen Programmsender. Sprich, ich hätte es nicht mal im Fernsehen schauen können.
Also, man muss ja mal dazu sagen, als ich Wrestling schauen wollte, habe ich das tatsächlich irgendwann über kurz oder lang über Tape Trader gemacht. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr das noch kennt.
Das habe ich von gehört, aber ich habe das nie wirklich wahrgenommen, weil ich das einfach. Nee.
Das war halt damals total geil. Hast du
nicht Kassetten irgendwie hin und her getauscht?
Genau, ja, beziehungsweise da hast du halt echt Leute gehabt, die hatten dann irgendwie so ein Sky-Abo oder sonst irgendwas und die haben dann eben Wrestling-Events aufgezeichnet, haben dir dann eine Liste geschickt, haben gesagt, hier, das habe ich und die haben es dir dann auf Videokassetten überspielt und ich hatte dann mir teilweise wirklich den Luxus geleistet, als ich dann auch irgendwie so ein bisschen Geld verdient habe, habe ich mir den Luxus geleistet, dass Leute mir dann wirklich alle 4 Wochen einfach mal alle Events schicken. Da hast du dann irgendwie
schon ziemlich alt.
Ja,
unglaublich.
Aber das ist halt schon ziemlich geil. Dann hast du halt dann wirklich so eine große Versandtasche bekommen. Da waren dann, keine Ahnung, 6 oder 8 4-Stunden-Kassetten drin. Und da hast du erstmal dann Raw nachgeguckt. Weißt du, das hast du auch in Deutschland lange Zeit nur in geschnittener Form bekommen. Da
das kannst du ja auch heute nicht gescheit.
Schwarz-Weiß und so.
Ja, ja. Schwarz-Weiß, WrestleMania 30, mein Freund. Ja, nee, also das waren halt geile Zeiten, weil du einfach dann, du hast das auch ganz anders wahrgenommen als heute. Du hast auch nicht diesen Überfluss gehabt an Wrestling, sondern du hast einfach die Momente auch genossen. Ich weiß zum Beispiel auch noch genau, erste Mal Hell in a Cell, Mick Foley gegen Undertaker.
Ja, da danke ich Kuro heute noch für.
Also das ist unfassbar. Also ich habe den Kampf habe ich mir zweimal hintereinander angeschaut, weil es einfach so unglaublich war, was da passiert ist. Und der Kampf war ja
heute noch.
Der war ja an sich jetzt ja nicht gut, aber es ist einfach unfassbar, was da passiert ist.
Ja, Mick Foley, der fliegt halt zweimal da durch das Ding, durch die Gegend.
Ja, und vor allem, du hast halt genau gesehen, dass da irgendwas passiert ist, was da nicht geplant war. Aber du wusstest halt damals nicht genau, was das gewesen ist. Das war ja auch, das macht ja Wrestling, macht das ja auch aus, dass du eigentlich nicht weißt, was ist jetzt echt, was ist fake. Heutzutage wird ja durch das Internet so viel kaputt gemacht und so viele Erwartungen zerfallen einfach dadurch, dass du vorher per Zufall auf Twitter, auf Facebook oder sonst irgendwo gehst und dann postet halt einer, hey, Seth Rollins ist in der Arena und dann denkst du dir,
es ist halt Fluch und Segen zugleich.
Ja, aber ich glaube halt, dass es echt schwerfällt, heutzutage noch so Erinnerungen wie vor 20 Jahren zu kreieren, einfach weil du eben diese Informationsflut hast.
Aber ich glaube, fast noch mehr Spaß hatte ich letztes Jahr, als ich bei SummerSlam war. In New York. Aber A, es ist New York. B, war das SummerSlam auch relativ cool. Vor allen Dingen das Seth Rollins-John Cena-Match. Da bin ich halt einfach, ich bin da einfach komplett ausgerastet.
War zu der Zeit, als er weiße Hosen hatte?
Genau, er hatte weiße Hosen und beide Titel. Und ich dachte mir, okay,
gegen John Cena
verliert er halt einen Titel. Und dann gewinnt er. Und wir waren halt auch mit ein paar Leuten von den Rocket Beans und da ist halt der Dennis Heinrichs und der war halt John Cena-Fan. Und ich war halt einfach Seth Rollins-Fan. Und es ging die ganze Zeit hin und her und wir saßen nebeneinander, wir haben uns angeschrien. Das war richtig geil, aber noch geiler war halt einfach NXT TakeOver Brooklyn. Das war da eigentlich nicht so auf dem Plan und dann haben wir uns noch kurzfristig Karten geholt, die relativ teuer waren und wir saßen trotzdem in der letzten Reihe, ganz oben.
Okay.
Also wir saßen so weit oben, dass ich Angst hatte, dass ich einfach vorne runterfall. Weil das war auch einfach unendlich steil, das war auch richtig
geil. Ich saß jetzt bei...
Becky Lynch gegen Bayley war glaube ich. Das war es nicht sogar. Das war nicht das Main Event, das war das Co-Main Event, ne?
Kann sein, ich weiß es echt nicht mehr.
Das war so.
Ey, Becky Lynch ist übrigens so Match. Toll.
Ne, nicht Becky Lynch, Sasha Banks gegen Bayley.
Ah, okay.
Das war ein unfassbares. Aber ich
finde, Becky Lynch ist trotzdem super, super, super.
Und Main Event war. War das Sami Zayn?
Bella?
Gegen Kevin Owens? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. War auch eigentlich komplett egal, weil nach dem Sasha Banks Bayley Match. Das ist unglaublich.
Ja, das war halt eins von diesen legendären Ladies-Matches im Prinzip, wo ja auch das Ladies-Wrestling einfach so im Mittelpunkt stand, wo die auch mal 20 Minuten bekommen haben. Und
die Leute sind komplett ausgerastet. Also sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Vor allem gibt es halt irgendwie diese eine Szene vom Top Rope, wo Bayley relativ komisch gefallen ist nach einem Hurricanrana oder irgendwie.
Ja,
so.
Ja, ja.
Und das war einfach so, oh mein Gott, lebt sie jetzt überhaupt noch? Ist sie jetzt gerade gestorben im Ring? So wie sie aufgekommen ist.
Das ist ja gerade die große Kunst, die NXT ja irgendwie hinbekommt. Und das ist nämlich, dass die es geschafft haben, dass du mit den Frauen auch mitfieberst. Und das hat ja WWE in 15 Jahren nicht geschafft, dass dir irgendwie eine Frau da ans Herz wächst und dass sie wichtig ist und dass du eine emotionale Verbindung hast. Das ist halt der...
Lolita?
Ja, das ist halt, das halt, ja, aber das ist halt auch schon 12 Jahre her. Aber
es hatte damals auch andere Gründe. Das war nicht zwingend wegen den Matches. Ja, hier, Lita, kämpfst jetzt gegen Trish Stratus in einem Bra and Panties Match. Okay, das ist halt nicht sexistisch. Das
hat Bailey doch auch zu mir im Interview gesagt, so solange sie dabei ist, wird es keine Bra and Panties Matches mehr geben.
Ja, vollkommen zu Recht, aber... Ja. Muss es auch nicht, weil das war einfach so ein unfassbares Match. Also,
absolut.
Ich kriege immer noch Gänsehaut.
Hab's noch gar nicht gesehen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, ein bisschen Kostverächter. Ich habe bis heute noch keine einzige NXT-Veranstaltung gesehen.
Ja, schneide ich raus.
Ja.
Das hast du doch schon zu mir immer gesagt, aber ich habe ja schon auch mal gesagt, dadurch, dass jetzt Shinsuke dabei ist, werde ich mir das mal angucken.
Ja, das hast du aber auch schon vor 4 Wochen gesagt.
Das war auch so
das
geil,
weil
das war auch so geil bei WrestleMania. Da war es halt WrestleMania Access und dann war der NXT-Ring und wir laufen halt rum. Ah, cool, wer kämpft denn da gerade? Ah, das ist Charlotte. Dann stehen wir halt jetzt gerade mal in der ersten Reihe und schauen zu.
Aber Flo, du musst dringend mehr Wrestling gucken.
Tu das.
Du meinst variablen Wrestling.
Alles Wrestling.
Ja.
Ja, mein Gott, ey, ich war schon mit dir in Oberhausen, also bitte, ich bin aufgeschlossen, das weißt du.
Hier, Olaf, noch, ich weiß, wir müssen, glaube ich, bald zum Ende kommen.
Ja.
Du bist ja WXW versiert.
Richtig.
Ein alter Schulfreund von mir, dessen Onkel war in der WXW.
Okay.
Und hieß ich glaube, er hieß Hate.
Ja. Hate ist der Gründer von WXW.
Ach, schau an.
Ja.
Ja. Den habe ich dann auch, also mit meinem Kumpel, dann war der halt so. Und ich so, okay, du bist ja auch massiv.
Ja, ja. Hate ist ja einer, der wirklich das Extrem ja in Westside Extreme Wrestling ja damals wörtlich genommen hat. Der hat ja damals Westside Extreme Wrestling gegründet, eigentlich in einer Art Hommage an ECW. Und da gab es ja auch bei jedem Event eigentlich mindestens ein wirklich sehr, sehr blutiges Hardcore-Match. Also wirklich aufs Übelste damals. Und da war er halt auch. Er war ja auch einer von denen, die sich dann da mit Reißzwecken und Leuchtstoffröhren und so bearbeitet haben. Also er war da und ist da auch noch einer von den Kandidaten. Der hat ja auch noch bis vor kurzem noch veranstaltet in Oberhausen mit Celtic Underground. Der war immer jemand, der diesen Hardcore-Stil einfach vorantreiben wollte und irgendwie nach oben bringen wollte. Das hat aber dann leider nicht so 100% funktioniert, weil es natürlich so kein massentaugliches Format ist und weil es anscheinend auch so ein bisschen an dem, wie soll man sagen, an dem betriebswirtschaftlichen Hintergrund gemangelt hat, glaube ich.
Aber da muss ich halt immer daran denken, wenn du halt irgendwie von einer WXW-Veranstaltung postest. Dass die Welt irgendwie super klein ist.
Gerade in Wrestling-Deutschland ist die Welt super klein, glaube ich. Also,
die ist mega klein.
Mein erstes Mal WXW war übrigens 2008 bei WXW, als die mit PWG zusammen eine Veranstaltung gemacht haben und unter anderem habe ich damals noch Daniel Bryan gesehen gegen Sami Zayn. Absolut verrückt.
El Generico, oder?
Genau, El Generico, genau. Es war ein fantastischer Kampf. El Generico, der damals, glaube ich, lustigerweise genauso wie heute eine Schulterverletzung gehabt hat und trotzdem angetreten ist und so. Austin Aries habe ich damals zum Beispiel auch gesehen. Ich weiß nicht mehr gerade gegen wen, aber es war halt auch wieder eine super geile Karte und dann im Prinzip bin ich dadurch bei WXW hängen geblieben und habe danach dann Karat mitverfolgt, wo er dann beispielsweise Daniel Bryan gegen Bad Bones John Klinger, den wir hier letztens im Interview gehabt haben, Finale gestanden hat. Auch absolut fantastischer Kampf. Also,
Hast du eigentlich auch John Moxley noch gesehen?
John Moxley habe ich auch noch ein paar Mal gesehen, ja. Ja. Also auch als Teil der Switchblade Conspiracy damals mit Sammy Callahan zusammen und so. Habe ich auch noch miterlebt. Muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich damals noch nicht 100% von ihm überzeugt war.
Ja, aber viele sagen ja trotzdem, also dass ich jetzt schon ein paar Mal gelesen habe in Online-Foren, dass er damals halt, wenn er so ein bisschen vom Leder ziehen konnte, wesentlich besser rübergekommen ist, als er mittlerweile halt so ein bisschen, naja, also die letzten Matches gegen Jericho, die waren ja eher so,
Ich finde, das ist halt so ein typisches Vorurteil, wenn du Leute hast, die aus dem Hardcore-Bereich kommen, dass man dann sagt, ja, damals, als sie sich hier noch mit Sachen
nee, du,
da
verprügeln. Du weißt ja, wie große Fan ich von ihm eigentlich bin. Ja, ja. Aber selbst wenn ich selbst sogar sage, dass halt frühere Matches, die ich von ihm gesehen habe, jetzt halt auch ziemlich cool waren. Und dann merkst du halt irgendwie so ein bisschen Lethargie drin. Aber er ist ja noch jung.
Aber ganz ehrlich, dein erstes Match, das du jemals gesehen hast, komplett war auch ein John Cena-Match. Ich meine, wie viel Wert kann man auf deine Aussage legen?
Naja, aber ein 5-Sterne-Cena-Match, also bitte.
Ja, trotzdem.
Ja, ach, das war doch jetzt ein lustiger Plausch quer durch die Zeit eigentlich so ein bisschen. Deswegen, ich glaube, ich würge uns da einfach mal ab und vertage uns ein bisschen auf ein andermal, weil ich denke, so über Wrestling kann man ja eigentlich immer stundenlang reden, gerade ja, über die Emotionen, die damit zusammenhängen.
Ich kann noch hier ein paar schon. Anekdoten auspacken. Das mache ich dann beim nächsten Mal.
Genau, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt schon wieder die eine Stunde, haben wir gerade eben geknackt.
Dann müssen wir aufhören.
Dann wird es Zeit. Ne, wir müssen alle ins Bett und der Flo muss vor allem ein bisschen Wrestling nachholen. Ne? Wir fangen 1990 an. Keine
Ahnung. Ich habe die Monday Night Wars gesehen. Also ich habe die komplette 33-Stunden-Dokumentation zwischen den Monday Night Wars habe ich gesehen.
Du musst davor anfangen. Du musst doch da anfangen, wo es aufbaut.
Das ist so, als würde man sagen, so, ja, ich habe mit der dritten Staffel Game of Thrones angefangen.
Naja, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, weißt du, Storylines gibt's ja auch.
Entschuldigung, der Olaf wollte abmoderieren.
Genau, ich mache jetzt Schluss mit euch. Oh Mann. So. Ja, du darfst dich
doch. Ich komme wieder.
Wir machen demnächst einen Verteidigungspodcast, nur für Florian, wo er sich rechtfertigt, dass er nicht genug Wrestling geguckt hat.
Ja. Genau, ich mit John Cena und Kuro mit allem anderen.
Ja, genau das. So, ich beschließe hiermit die Runde, bedanke mich bei meinen beiden Gesprächspartnern für ihre Zeit und für ihre Anekdoten und ihr Fachwissen, zumindest partiell. Und vertröste euch bis zur nächsten Ausgabe von Headlock. Dann gibt es wieder ein kleines Interview, nämlich mit einem Highflyer von WXW. The Rotation war bei uns zu Gast, war bei mir zu Gast im Umfeld von Shortcut to the Top, habe ich ihn vors Mikro bekommen und er erzählt ein bisschen was über seine Verletzung, seine Zeit in Mexiko und wie es so ist, als Young Boy im Wrestling Business zu arbeiten. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Schaut ein bisschen Wrestling und wir hören uns. Bis denn.
Ciao.